Danke für die herzliche Begrüßung. Ich freue mich, mit euch zusammen den Gottesdienst heute feiern zu dürfen, bei dem wunderschönen Wetter. Ich muss gestehen, als ich aus dem Auto ausstieg, da liegt mein Jackett drin. Ich habe es nicht unbedingt vergessen. Ich habe mich gefragt, ob ich bei euch ohne Jackett predigen darf oder ob dann die Vollmacht hin ist. Oder es könnte ja auch sein, wenn ich das Jackett tragen würde, so habe ich gedacht, dass ich in Sünde fallen würde in der Weise, dass ich euch alle beneiden würde, dass ihr ohne Jackett da sitzen könnt. Und damit das nicht passiert, habe ich es gleich da gelassen. Aber mitgebracht habe ich es wenigstens. Ja, ich möchte Fortsetzung eigentlich machen über ein Thema, das ich hier im November vergangenen Jahres angesprochen habe, das ihr inzwischen alle verdaut habt und vergessen habt, nehme ich an. Nämlich, da ging es um das erste Gebot. Ich will jetzt nicht die Frage stellen, wer kennt all die 10 Gebote und könnt sie mal hier aufsagen. Aber ich habe damals, also im November vergangenen Jahres, über das Thema gesprochen, Leitplanken für ein befreites Leben ist Gott die Nummer 1. Nach dem ersten Gebot aus 2. Mose Kapitel 20, ich bin der Herr dein Gott, der ich dich aus Ägypten herausgeführt habe, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und ich habe dann auch unter anderem erklärt, dass man das auch in der hebräischen Sprache statt du sollst so übersetzen kann, du wirst keine anderen Götter neben mir haben, nämlich weil du erfüllt bist von mir und alles von mir bekommst, was du brauchst. Du brauchst dich nicht umzusehen nach anderen Göttern in einer Umgebung, wo es viele andere Götter gab und gibt. Das ist heute auch noch so. Das Volk Israel hat sich leider an das Gebot oft nicht gehalten und ist den heidnischen Völkern gefolgt. Und so machen wir heute Fortsetzung. Es wäre jetzt ganz interessant, mal zu fragen, wer kennt denn das zweite Gebot? Ja, wenn, dann sagt es laut. Bitte? Ja, das ist die Zählung, wie wir sie aus dem Katechismus von Martin Luther kennen. Deswegen stelle ich die Frage. Und Martin Luther hat das so auch von seiner katholischen Herkunft beibehalten und hat das erste Gebot praktisch mit dem zweiten zusammengefasst. Der andere Katechismus, den es ja auch gibt, der Heidelberger Katechismus, der sagt, das sind 2 Gebote. Aber der Martin Luther musste ja wieder auf 10 kommen. Dann hat er zum Schluss 2 zusammengefasst. Die beiden letzten, da war wieder bei 10 angekommen. Ich folge der biblischen Zählung und sage, das, was Luther zusammengefasst hat, sind nach dem biblischen Wortlaut in 2. Mose 20 2 Gebote. Aber jetzt der Reihe nach. Wer die Bibel dabei hat, kann 2. Mose 20 schon aufschlagen. Das ist immer ganz gut, wenn man auch den Bibeltext mit aufschlägt. Das Thema, das ich für diese Predigt über das zweite Gebot formuliert habe, heißt Richtlinien zur Orientierung mit dem richtigen Gottesbild leben. Und ich bleibe bei dem ersten Teil des Themas Richtlinien zur Orientierung. Wenn ihr so eine Grafik seht und wenn ihr Autofahrer seid, regt ihr euch auf, dass es da Pfeile auf der Straße gibt? Vermutlich nicht. Zumindest in einer fremden Stadt. Wenn ihr dann noch die Schilder seht mit der Angabe, wohin es dann geht und wie weit es ist, und verschiedene Möglichkeiten gibt, links ab, rechts ab, geradeaus zu fahren, dann ist man dankbar, für diese Pfeile auf der Straße und dass man Orientierung bekommt und weiß, wo man sich einordnen soll. Wir brauchen Orientierung, nicht nur im Straßenverkehr. Wir brauchen Orientierung in der Gemeinde. Wir brauchen sie in unserem ganzen Leben, auf allen Gebieten, mit denen wir es zu tun haben in unserem Leben. Wir brauchen sie in der Ehe, Orientierung. Viele sind orientierungslos geworden und die Gebote helfen uns auch da weiter. Man braucht Orientierung und Werte in der Architektur und wir brauchen sie in der Wirtschaft, in der Erziehung, in der Rechtschreibung und in allen Gebieten unseres Lebens, mit denen wir es zu tun haben. Und nun Richtlinien zur Orientierung mit dem richtigen Gottesbild leben. Nach den richtigen Werten leben im Blick auf Gott. Und es heißt im zweiten Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Wie war das eigentlich, als Gott die Menschen schuf? Da hat Gott doch gesagt, das kann man nachlesen, im ersten Buch Mose Kapitel 1 im sogenannten Schöpfungsbericht, dass er die Menschen geschaffen hat nach seinem Bild. Also gibt es doch etwas, was uns irgendwie an Gott erinnert in unserem Wesen, das Gott uns mit auf unseren Lebensweg gegeben hat. Zum Beispiel denken und entscheiden zu können, Dinge einordnen zu können. Und hat uns die Logik auch unseres Verstandes mit auf den Weg gegeben. Gott kann es und wir können es im beschränkten Maß, das müssen wir ja zugeben, auch. Weil es eine Gabe Gottes an uns ist. Und so gab Gott diesen Menschen, die er nach seinem Bild geschaffen hatte, auch ein Bild seiner Person mit ins Leben hinein. Aber die Bibel lehrt uns, dass die Menschen bald angefangen haben, dieses vermittelte, von Gott vermittelte Gottesbild zu verlassen. Und sie sind eingestiegen in eine Götterfabrik und haben selber sich Vorstellungen von Gott entwickelt. So dass es einmal heißt, am Anfang schuf Gott die Menschen nach seinem Bild und dann begannen die Menschen, Gott nach ihrem Bild sich vorzustellen und das ist gründlich schiefgegangen in ihrem Leben. Dafür gibt es viele Beispiele. Also, Gott sagt, du sollst dir kein eigenes Bild oder Abbild von mir machen. Wie oft ist dieses Gebot übertreten worden? Auf die verschiedensten Arten und Weisen, und darüber wollen wir kurz nachdenken. Warum ist Gott das eigentlich so wichtig? Dass wir uns kein Bild von ihm machen, außer dem, was er selber über sich ausgesagt hat. Gott ist ja ein unsichtbarer Gott. Und Gott hat gesagt, niemand kann leben, der mich sieht. Im Neuen Testament hören wir ja auch diesen Satz. Aber die Menschen wollten sich einen sichtbaren Gott machen. Und so begann die Fabrikation von Gottesbildern, von uns Menschen. Warum ist Gott das Bild von ihm so wichtig, dass wir es erkennen und dass wir danach leben? Also machen wir uns das an ein paar Beispielen deutlich. Bilder prägen Leute. Wir werden von Bildern geprägt, mehr als uns bewusst ist. Zum Beispiel die Pornobilder. In Illustrierten, vor allen Dingen im Internet und an anderen Stellen, die führen manche Menschen, man müsste eigentlich sagen, verführen sie dazu, sich immer wieder anzuschauen. Manchmal wollen sie es gar nicht mehr, aber da sind zu viele schon nicht mehr in der Lage, darauf zu verzichten. Sie sind abhängig geworden. Ich hatte einen Nachbarn, der wandte sich eines Tages, es war eigentlich zunächst seine Frau, an mich um Hilfe. Der Mann schaut sich nachts immer die Pornobilder im Internet an. Und dann kam ich mit dem Mann, zu dem ich ein gutes Verhältnis hatte, kein Christ, ins Gespräch. Und dann hat er mir gesagt, das stimmt, was meine Frau gesagt hat. Und ich sage, welche Folgen hat das in deinem Leben? Hat er mir das geschildert? Und ich möchte eigentlich das reduzieren, ja, ich möchte sogar darauf verzichten, aber ich pack's nicht. Und dann habe ich ihm Fragen zu diesem Sachverhalt gestellt und dann hat er mir gesagt, ich glaube, ich werde es nur dann packen, von dieser Sucht freizukommen, indem ich für eine Zeit lang das Ganze abstelle und überhaupt keine Verbindung mit meinem PC ins Internet herstellen kann. Und das hat er dann eine Zeit lang gemacht. Ich weiß nicht nachher, wie es weitergegangen ist. Jedenfalls Bilder prägen Leute in der Fantasie und haben Folgen und Auswirkungen im Leben. Denken wir an die Modelbilder. Sie prägen ja vor allen Dingen Frauen. Die Männer sind an dieser Stelle mal ein bisschen weniger anfällig, aber wir wissen heute, dass es eine Magersucht gibt, die in vielen Fällen mit verursacht wurde, ganz wesentlich von diesen Modelbildern. Da setzt sich, ich habe viele Erfahrungen auch da in der Seelsorge mit Menschen, mit Frauen gemacht, die auch damit zu kämpfen hatten. Die Statistik sagt uns, das ist keine christliche, damit ihr auch mal seht, dass der in der rein weltlichen Statistik man sich mit diesem Problem auseinandersetzt. 90% der Menschen, die der Magersucht verfallen sind, sind Frauen. Und 10% dann noch Männer. Und wenn ihr das Elend einmal seht, wer der Magersucht verfallen ist, und da wieder rauszufinden, das ist oft ein ganz schwieriger Prozess. Aber wenn ihr nach den Ursachen fragt, dann werdet ihr sehr häufig in der Beratung solcher Menschen, die sich selbst nicht mehr befreien können, feststellen, ich bin zu dick. Und wenn man sie fragt, wieso? Wenn ich dich anschaue, habe ich gar nicht den Eindruck, dass du zu dick bist. Dann kommt man dahin, dass die sich immer wieder diese Modelbilder, die angeblich Idealfiguren angeschaut haben, und dann unmerklich waren sie in diesen Schlendrian reingekommen, dass sie sich nach diesen Bildern ausrichteten. Und jetzt könnten wir Fortsetzung machen mit ganz anderen Bildern. Sie wirken sich verhängnisvoll im menschlichen Leben aus. Bilder prägen Leute. Und im Blick auf Gott möchte Gott uns bewahren, dass wir geprägt werden von einem falschen Gottesbild. Gott möchte nämlich uns selbst sagen, wer er ist. Er möchte nicht, dass wir Kenntnis einfach von Menschen aufnehmen und dann irgendwann feststellen, wir sind in die Irre gegangen. So ist Gott überhaupt nicht. Sondern Gott möchte sich, um es biblisch zu formulieren, offenbaren, zu erkennen geben. Und wir haben eine ganze Reihe Stellen im Alten und Neuen Testament, wo Gott sich zu erkennen gibt, ohne dass die Menschen ihn gesehen haben. Es gibt ja dieses Beispiel von Mose im Alten Testament. Gott hat sich offenbart im brennenden Dornbusch, aber er hat nicht Gott in seiner Größe gesehen. Dafür ist Gott zu heilig. Oder wir denken an die Berufungsgeschichte des Propheten Jesaja. In dem Buch steht es, Kapitel 6. Gott begegnet diesem Jesaja in einer Tempelvision während eines Tempelbesuchs des Propheten. Und er sieht Gott nur schemenhaft, den Saum seines Kleides, so heißt es da. Denn kein Mensch kann leben, der Gott in seiner Heiligkeit sieht. Er würde von dieser Heiligkeit erschlagen werden. Und so könnten wir noch andere Beispiele anführen. Gott möchte uns selbst sagen, wer er ist. Und damit bin ich beim ersten Hauptpunkt. Gott will uns vor verhängnisvollen Irrtümern bewahren, weil er nur selber sich uns offenbaren will. Beispiele aus dem Alten und Neuen Testament möchte ich anführen. Das erste Beispiel aus dem Alten Testament ist diese ganze Geschichte Israels um den Empfang der 10 Gebote herum. Mose war auf den Berg Nebo gestiegen, um die 10 Gebote aus den Händen Gottes zu empfangen. Und während er dort länger blieb, als das Volk sich vorgestellt hatte, haben sie angefangen, mit all dem, was sie besaßen, das zu opfern, einzuschmelzen und ein Götzenbild daraus zu machen. Manche glauben, das sei relativ harm gewesen, das hätten sie gar nicht benutzen wollen, um Gott darzustellen. Das stimmt aber nicht. Wenn wir das uns einmal anschauen, was gesagt wird, es wird gesagt, dass die Israeliten sagten und ihnen auch von der Obrigkeit gesagt wurde, dies ist dein Gott, im Blick auf das gegossene Kalb, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat. So kann es gehen, wenn man sich selber Gottesbilder macht. Oder im Augenblick wird ja von denen, die die allgemeine Bibellese benutzen, um die Bibel zu lesen, der Prophet Jeremia fortlaufend gelesen. Und jetzt war kürzlich, vor ein paar Tagen, Jeremia Kapitel 7 dran. Jeremia musste dem Volk Israel das Gericht verkündigen, weil dieses Volk nicht nach den Geboten Gottes lebte. Viel war diesem Volk schon gesagt worden, aber das Volk wollte festhalten an der Sünde. Und dann musste Jeremia sagen, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr euch nicht bekehrt von euren Sünden zu dem lebendigen Gott, dann wird das Gericht über euch kommen. Und dann ist da die Rede im Propheten Jeremia von den ungezählten Soldaten, die aus dem Norden kommen werden. Und werden dieses Volk richten und werden Israel einnehmen und der Tempel wird verwüstet werden. Was hat das Volk geantwortet auf diese Botschaft von Gott durch den Propheten Jeremia? In Kapitel 7 lesen wir, dass sie dreimal sagen, hier ist es Herrn Tempel, hier ist es Herrn Tempel, hier ist es Herrn Tempel. Mit anderen Worten, wo der Tempel steht, wird uns keine feindliche Macht was antun können. Da hatten sie sich in Form eines Heiligtums, das Gott ihnen ja zugestanden hatte und befohlen hatte, es zu bauen, hatten sie dieses Heiligtum vergötzt. Und da sieht man, wohin man kommen kann und wie man auf die schiefe Bahn gerät, wenn man sich selber Bilder von Gott macht, dieses goldene Kalb. Oder denken wir an den König Saul. Der hatte einen Kampf mit den Israeliten geführt gegen die Amalekiter. Und Gott hatte vorher gesagt, wenn du mit denen kämpfst, versündige dich nicht und vergreif dich nicht und keiner an dem Volk aus dem Raubgut, das ihr da nehmt, sondern das muss alles vernichtet werden. Das soll nicht in euren Besitz kommen. Und der Saul hat viel gesehen, hat halb das befolgt, was Gott gesagt hat, aber in der zweiten Hälfte nicht, sondern da haben sie Raub, wertvollen Raub unter sich ausgeteilt. Wertvoll im Sinne menschlicher Augen und menschlichen Urteils. Sie haben mit halbem Gehorsam versucht, Gott zufriedenzustellen. Und das war das Bild, was sie hatten. Gott kann man zufriedenstellen mit halbem Gehorsam, mit halbem geteiltem Herzen. Und Gott hat schrecklich gerichtet. Könnt ihr nachlesen, dort im 1. Samuel-Buch, Kapitel 15. Also, falsche Gottesbilder richten Verheerendes an. Beispiel aus dem Neuen Testament. Denken wir an das Volk Israel und an die Geistlichkeit, die Pharisäer, das Volk Israel, Gottes Volk und die Geistlichen Israels, die Pharisäer, erkannten Jesus als ihren Messias nicht. Warum? Weil sie sich ein falsches Bild von dem Messias gemacht hatten. Und dieses falsche Bild von dem Messias machte sie blind für die Erscheinung Jesu Christi, wie er vor ihnen stand. Da sehen wir, wie gut das Gott mit uns meint, dass solche Dinge nicht passieren, dass er sich selber zu erkennen gibt und nicht im Verborgenen bleibt. Heutige Beispiele. Übrigens, Gott soll man überhaupt gar nicht darstellen. Hier heißt es doch, du sollst dir kein Bildnis noch ein Abbild von mir machen. Jesus kann man darstellen. In eingeschränktem Maß muss man sich bewusst sein. Niemand von uns hat Jesus gesehen, auch kein Künstler. Und da ist immer Fantasie dabei, wie Jesus dargestellt wird. Aber er wurde Mensch. Und hat unter Menschen gelebt und war sichtbar, konnte angefasst werden und so weiter und so fort. Menschen haben viel mit dem Sohn Gottes, der sich, wie man das in der Theologie sagt, inkarniert hatte, das heißt Fleisch geworden ist, aus seinem Gottsein herausgetreten hatte, war und Fleisch geworden war, Mensch geworden war, um uns nahe zu sein. Ja, aber wenn wir uns das anschauen, sie erkannten Jesus nicht, weil sie ein falsches Bild von dem Messias hatten. Und heute, wir machen uns mit unserem Verstand vielleicht Bilder von Gott. Die Götterfabrik, die ist mehr, hat sich verlagert in unsere Hirne, in unsere Vorstellungen und Gedanken. Und wenn wir uns austauschen, das ist ja gerade bei uns Abendländern der Fall, dass wir nicht so sehr auf das Sichtbare fixiert sind, an dieser Stelle vielleicht, ich sage das mit Vorsicht, weil ich weiß, dass das nicht so 100% stimmt, sondern das ist mehr die orientalische Welt, die mehr von Bildern und Erscheinungen und so weiter beeinflusst wird. Das ist übrigens ein Phänomen in unserer Zeit. Wir lesen ständig davon, dass Iraner, dass Afghanen und dass Iraker, die nach uns geflüchtet sind und auch in ihren Heimatländern durch Träume und Erscheinungen Jesu Christi zum Glauben finden, dass Jesus ihnen erscheint. Das hören wir doch kaum mal von Deutschen oder hier im Abendland, weil wir auf diese Art und Weise der Darstellung nicht wahrscheinlich antworten würden, jedenfalls nicht positiv. Aber da ist der Orientale ganz anders. Und Jesus ist erschienen dem Saulus von Tarsus. Jesus ist erschienen anderen, das können wir im Neuen Testament ja nachvollziehen, auf wunderbare Weise. Aber wir machen uns lieber im Verstand Gottesbilder. Wenn wir mal einen Ausflug in die Kirchengeschichte machen, in die Reformationszeit, das Reformationsjahr beginnt ja am 17. Oktober diesen Jahres. das 500-jährige Reformationsjubiläum, dann stellen wir fest, Menschen hatten das Gebot übertreten und viele Gottesbilder geschaffen, Künstler. Und dann gab es eine Bewegung, die Bilderstürmer. Und die sind in die Kirchen gegangen und haben die Kirchen dann gesäubert von diesen Gottesbildern. Und manchmal haben sie auch Grenzüberschreitungen vorgenommen und haben alles zerstört. Das kann man ja in der Geschichte nachlesen, darauf will ich nicht weiter eingehen. Deswegen haben die Künstler, die dieses Gebot beachten wollen, Gott oft in Symbolen dargestellt. Manchmal wird Gott auf den alten Gemälden mit einem Auge dargestellt, das Auge Gottes, weil sie dieses Gebot beachten wollten. Manchmal in einem Dreieck, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und haben solche Symbole genommen, um dieses Gebot zu beachten. Ja, wir machen uns Gottesbilder in unserem Verstand. Welches Gottesbild hast du und welches habe ich? Wie denkst du über Gott? Wie denke ich über Gott? Da müssen wir uns fragen. Und wenn du das beantworten kannst, welches Bild du von Gott hast, dann musst du dich mal fragen, wie bist du zu dem Bild gekommen? Was war der Weg zu diesem Bild von Gott, das dich nun prägt in der Vorstellung von Gott? Manche sagen, wir beten Heilige an. Gott erscheint uns in den Heiligen. Gerade wurde ja die Teresa vor wenigen Tagen von dem Papst heilig gesprochen, dass auf der ganzen Welt sie angerufen werden kann um Hilfe und das Wunder geschehen und andere Dinge mehr. Das ist etwas, was der Bibel völlig fremd ist und wogegen Gott ist. Und Heilige anzubeten ist Götzendienst. Ich könnte jetzt Beispiele bringen, zum Beispiel von Altötting. Ich habe diesen Wallfahrtsort vor Jahren einmal besucht. Viele Menschen strömen auf dieses große Gelände des Wallfahrtsortes in Bayern, Altötting. Und dann gibt es da eine Kapelle und überall wird die Maria gepriesen, was sie für Wunder getan hat. Andere Heilige werden angebetet, was sie angeblich für Wunder getan haben und so weiter und so fort. Das ist Götzendienst. Heute kann man das bei uns auf den Friedhöfen oft sehen. Auf vielen Friedhöfen stehen ganz viele Engelfiguren auf den Gräbern. Habt ihr schon mal geguckt, was Menschen teilweise damit machen? Die sprechen mit diesen Figuren. Die beten zu diesen Figuren. Das ist absolut gegen Gottes Gebot. Manche stellen sogar Buddha-Statuen auf und fangen an zu meditieren an den Gräbern und machen sich Gedanken über sich und die Welt. Absolutes Verbot. Mit unseren Gedanken machen wir uns oft Bilder von Gott. Eigene Gedanken und Vorstellungen von Gott können beispielsweise so aussehen. Da gibt es Menschen, die machen sich in ihren Gedanken ein Bild von Gott, indem sie sagen, das ist so ein Buchhalter, der jeden Punkt und jedes Komma ganz ernst nimmt. Ein ganz kleiner Kleinigkeitskrämer, der uns überall nachsteigt, egal wohin wir gehen. Das hat mir ein Schüler gesagt, überall wo ich bin, steigt Gott mir nach und sieht, ob ich was falsch mache. Das war seine Vorstellung von Gott. Also ein Gottesbild hatte sich dort geprägt zum Buchhaltergott. Andere haben das Gegenteil, die sagen, der ist ein Tyrann. Der handelt ganz schrecklich in dieser Welt. Bild von Gott. Andere sagen, das ist ein Lehrer, so ganz pinglich genauer. Und dann haben sie diese Vorstellung von Gott. Und dann gibt es andere, die sehen in Gott so etwas wie einen ganz teilnahmslosen Opa. Ich habe das mal gesehen in einem Großplakat, einer Werbung für den Film, der den Titel trägt, und der Himmel lacht dazu. Da wurden unten ganz viele Menschen gezeigt und die taten dieses und jenes und das und das. Und ganz oben in der Ecke hatten sie dann Gott wie so einen alten Opa mit dem Rauschebart, und er lachte so freundlich herunterschauend auf die Menschen, als hätte er seine Freude an dem bunten Treiben der Leute, die alle möglichen Sünden begangen haben und begingen. Das ist die Vorstellung, die viele von Gott haben. Auf den Straßen, wenn wir evangelisieren, sagen uns die Leute: Bleiben Sie mir mit Gott weg, ich bin gut. Und wenn es einen Gott gibt, wenn er überhaupt existiert, dann wird er schon das Gute meines Lebens ansehen und mich in den Himmel einnehmen. Vorstellung von Gott, Götterfabrik von Gott. Ja, da sind Leute, die sagen, das ist nur der liebende Gott, der Barmherzige. Andere sagen das Gegenteil, die haben das Bild von Gott, das ist nur der Zornige und der Richtende, der Versager, das ist ein Phantom und ein Wunschbild. Es gibt ja in der Philosophie diesen Gedanken, dass Gott überhaupt nicht existiert, sondern dass Gott die Projektion eines Menschen ist. Ich will euch das mal verdeutlichen an einem Philosophen aus dem 19. Jahrhundert namens Ludwig Feuerbach. Der Mann war atheistisch gesonnen, der glaubte an keinen Gott. Aber er erlebte, dass viele an Gott glauben. Und er hat sich gefragt, woher kommt das Phänomen? Egal, wo du in der Welt hinkommst, da gibt es Gottesvorstellungen. Und die Menschen beschäftigen sich mit Gott. Und dann hat er sich Gedanken gemacht und die hat er niedergeschrieben. Und dann hat er das folgendermaßen gemacht. Wenn ein Kind noch im Mutterleib ist, wird es geschützt von dem Mutterleib. Wenn es geboren ist, kann der Mutterleib nicht mehr dieses Kind beschützen. Aber dieses Schutzbedürfnis ist diesem Kind angeboren. Und dann müssen andere, zunächst die Eltern, die es versorgen und pflegen, dieses Schutzbedürfnis abdecken. Wenn das Kind aber heranwächst und je älter es wird, merkt dieses Kind, die Eltern haben ja auch Grenzen. Und die können mein Schutzbedürfnis nicht mehr abdecken. Und dann hat er gesagt, wenn einem Mensch das bewusst wird, dann fängt er an, in seiner Fantasie ein Gottesbild an den Himmel zu projizieren, damit das Schutzbedürfnis des Menschen weiter eben von dieser Figur Gott abgedeckt wird. Schreckliche Philosophie, denn spätestens dann, wenn man diese Zusammenhänge erkennt, müsste man ja sagen, einen Gott gibt es nicht, das ist alles nur Fantasie, aber dass Menschen einen persönlichen Gott erleben und erfahren, das ist eine unbestreitbare Tatsache. Und das erleben Menschen immer wieder. Welches Bild vermittelt uns Gott? Er vermittelt uns sein Bild durch die Selbstoffenbarung, die er uns schenkt. Und die Urkunde der Selbstoffenbarung Gottes haben wir in der Bibel, in Gottes Wort. Wer Gott kennenlernen will, muss Bibelleser sein. Und deswegen ist es wichtig, regelmäßig und täglich die Bibel zu lesen, damit wir keinen falschen Gottesbildern erliegen. Was sagt die Bibel denn? Was sagt Gott uns durch die Bibel über sich selbst? Er sagt zunächst einmal, ich bin für euch der liebende Vater. Denken wir an den verlorenen Sohn. Und der Vater weist den zurückkommenden Sohn nicht ab, sondern nimmt ihn mit Armen der Liebe auf und feiert mit ihm ein großes Freudenfest, dass er nach Hause gekommen ist. Das ist Gott. Er ist unbegrenzt und allmächtig. Er ist verlässlich, treu und barmherzig. Und viele andere Eigenschaftswörter, die uns in der Bibel mitgeteilt werden, vermitteln uns ein Bild von Gott. In den Psalmen, in anderen Stellen, in der Geschichte von Menschen Gottes, da können wir das nachlesen. Und dann ist Gott einer, auf den man sich verlassen kann und der immer noch zu uns hält, wenn etwas in unserem Leben schief gelaufen ist. Am verlorenen Sohn kann man das ja sehen. Nur darf man aus dem Tatbestand keinen falschen Schluss ziehen, nämlich dass man sagt, egal was ich anstelle in meinem Leben, Gott hat immer ein Ja zu mir. Das stimmt nicht. Gott sagt zu jeder Sünde in unserem Leben ein ganz entschlossenes und entschiedenes Nein. Und er wartet von uns, dass wir uns abkehren von unseren sündigen Wegen und hinkehren zu ihm. Ja, er ist einer, der alles kann und dann noch Macht und Möglichkeiten hat, mir zu helfen, wenn ich an die absoluten Grenzen meines Lebens gekommen bin. Das zeigt uns Gott. Das hat er in der ganzen Geschichte gezeigt. Lest es mal in der Bibel nach, wie er Menschen geholfen hat in ausweglosen Situationen. Ich könnte selber von solchen Situationen erzählen, wie Gott eingegriffen hat. Das gehört zum richtigen Gottesbild. Aber das ist die eine Seite Gottes. Und viele bleiben stehen bei dieser Seite Gottes, weil sie so angenehm ist, wenn man sie aufnimmt im Leben. Die Bibel spricht auch von einem heiligen und richtenden Gott. Ich hatte kürzlich 2 Beerdigungen zu halten. Und die Leute, die ich beerdigte, waren mir sehr nahestehend gewesen. Und es waren sehr viele Menschen bei diesen Beerdigungen dabei. Und dann habe ich darüber geredet, dass Gott ein heiliger, liebender Gott ist, ein barmherziger Gott, der den umkehrenden Sünder nicht abweist, sondern aufnimmt. Und habe dann geredet von dem richtenden Gott, vor dem wir alle einmal Rechenschaft ablegen müssen und so weiter. Und habe aufgerufen zu einer Lebensumkehr durch Jesus Christus zu Gott. Da kommt nachher doch ein Chef eines Beerdigungsinstitutes, der das ganze Äußere dort organisierte, zu mir und sagt, was Sie heute gesagt haben, habe ich noch nie gehört. Ich war bei ungezählten Predigten dabei, bei Beerdigungen. Und dann sprach er von der ganzen Region, er sagt, ich habe ja da überall meine Kunden in den ganzen Dörfern und rundherum, in den Kleinstädten, und die Leute kommen zu mir und ich mache all die äußeren Dinge, aber das habe ich noch nie von einem Pfarrer gehört. Schreiben Sie das mal auf. Das ist doch ganz wichtig. Und dann sagt er, bei den Beerdigungen, die ich erlebe, sprechen die Pfarrer nur, es geht alles gut. Und Gott nimmt alle an. Und alle sind Kinder Gottes. Die Bibel aber spricht von einem heiligen und richtenden Gott. Und dass es einen doppelten Ausgang gibt, das war schon in der Geschichte Israels so, dass er gelockt hat, umzukehren von falschen Wegen und sich zu bekehren und hat gleichzeitig gesagt, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr gerichtet werden. Im Propheten Jeremia durch Nebukadnezar. Und dann kam ja später das Gericht im Jahre 587 endgültig. Vorher gab es ja schon einzelne Wegführungen in die Gefangenschaft. Es gibt einen doppelten Ausgang. Lest mal Offenbarung 21. Und Bücher wurden aufgetan. Und die einen gingen in die ewige Seligkeit und die anderen in die ewige Gottesferne. Oder lest doch mal in Matthäus Kapitel 25 in den endgeschichtlichen Reden Jesu. Da sendet Jesus bei der Wiederkunft Jesu die Engel und die sammeln die Menschen ein und stellen die einen zur Rechten und die anderen zur Linken. So ernst ist das mit dem Gottesbild. Er ist barmherzig, geduldig, von großer Güte und nimmt den heimkehrenden und umkehrenden Sünder an und auf. Aber er richtet den, der in seiner Gottesabkehr verharrt. Und dieses müssen wir sehen. Dieses Gottesbild gehört zum ganzen biblischen Gottesbild. Und das sollten wir miteinander zur Kenntnis nehmen. Gott will uns aber nicht richten, sondern retten. Er will uns heimsuchen. Jetzt muss ich noch etwas sagen zu diesem Text. Sonst sagt er, diesen schwierigen Text ist er umgangen und ist nicht drauf eingegangen. Hier steht nämlich noch Folgendes. Ich bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ist Gott denn ungerecht, dass er einfach sagt, die Sünden der Vorfahren suche ich heim an den Kindern und Enkeln und so weiter und Urenkeln? Ist das so gemeint? Kann ja nicht sein. Denn ihr müsst mal nachlesen zu Hause in Propheten Hesekiel Kapitel 18. Da heißt es, der Sohn soll nicht tragen die Schuld seines Vaters, sondern der Sohn soll nur seine eigene tragen und verantwortlich sein. Und was ist hier gemeint? Hier ist gemeint, das Volk Israel, das damals als Großfamilien in Zelten zusammenlebten. Und da waren die Vorfahren drin, sofern sie noch lebten, bis hin zu den Enkeln und Urenkeln. Alles in einem Zelt. Und das kann man nachlesen bei Achans Diebstahl. Und dann musste das Ganze ausgerottet werden, wenn da Götzendienst stattfand. Und das kann man im Alten Testament ja nachlesen. Und dann durfte man nicht den Einzelnen suchen, sondern alle hatten das toleriert, dass da ein Götzenbild in diesem Großzelt war. Aber in dieser individuellen Weise wird die Sünde nur jedem persönlich zugerechnet. Dein Vater muss nicht gerade stehen vor Gott für deine Sünden, sondern du selber und ich selber. Wir sind persönlich gemeint. Hier heißt es ja sogar, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber dann kommt ein Aber. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Und das ist das, was Gott von uns erwartet, dass wir umkehren, damit er seine Barmherzigkeit uns erweist. Das ist der liebende Vater. Menschlicher Hass und menschliche Liebe bewegen ihn zum Handeln. Kann man am Volke Israel, ich habe es ja vorhin gesagt, auch ganz deutlich sehen. Und zum Schluss, das Dritte, Gott gibt sich am deutlichsten in seinem Sohn Jesus Christus zu erkennen. Wer mich sieht, der sieht den Vater, hat Jesus gesagt. Und der Apostel Paulus schreibt in Kolosser Kapitel 1, dass Christus das Ebenbild des lebendigen Gottes ist. Wer Jesus sieht, der sieht Gott. Er ist, wenn man so will, der inkarnierte, der fleischgewordene Gott. Der bekannte Pastor Wilhelm Busch hat das so formuliert: Jesus ist das der Welt zugewandte Antlitz Gottes. Wenn wir Jesus anschauen, die Bergpredigt, seine Lehren, die sonst noch in den Evangelien stehen, wenn wir die Briefe der Apostel uns anschauen im Neuen Testament, dann ist er immer im Mittelpunkt Jesus. Und an Jesus erkennen wir, wer Gott der Vater ist. Er, Jesus zeigt uns das Wesen Gottes, seine Eigenschaften. Und er macht uns mit dem Willen Gottes bekannt. Und das ist eine Wohltat Gottes. Lest mal zu Hause Psalm 117. Da werden die Gebote Gottes gepriesen und Gott gelobt und gepriesen, dass er uns die Gebote gegeben hat, dass wir nicht orientierungslos durch das Leben irren müssen, sondern Orientierung haben und wissen, wo wir dran sind. Richtlinien zur Orientierung, mit dem richtigen Gottesbild leben und das Gottesbild von der Bibel korrigieren lassen, so wie Gott es will. Das ist ein gesegnetes Leben. Amen.